Freude für neue Zeiten, eine Serie über ein kleines Büchlein im Neuen Testament, einen Brief, wo der Apostel Paulus einer Gemeinde schreibt, der Gemeinde in Philippi. Und da geht es zentral um Freude. Und wir stellen uns immer wieder auch die Frage, vermutlich einfach privat, aber ich möchte dir die Frage auch jetzt stellen. Was müsste denn in deinem Leben passieren, dass neue Freude kommen würde? Überleg dir das einmal, wie würdest du die Frage beantworten, wenn wir jetzt so am Käfeln wären? Und ich sagte, was müsste denn passieren, dass neue Freude in dein Leben kommt? Was würdest du denn sagen? Tu das mal für dich beantworten. Ich vermute, dass dort, wo deine Gedanken zuallererst her sind, dort ist die Antwort, die du auf diese Frage würdest geben. Okay? Jetzt, ich war vor kurzem mit einer Gruppe von Leuten zusammen und habe genau diese Frage gestellt. Und die erste Person hat gesagt, der Arzt müsste eine Diagnose machen können über die Krankheit, die ich habe, damit man etwas könnte machen dagegen. Dann kommt die neue Freude in mein Leben. Die andere Person hat gesagt, ich möchte endlich mal meinen Ehepartner kennenlernen. Ich bin ohne Partner, ich möchte meinen Partner finden. Und die dritte Person hat gesagt, ich möchte, dass der Partner, den ich habe, sich endlich anfängt zu benehmen. Und so sind wir durchgegangen. Und es war spannend, das Gemeinsame an allen Antworten war, dass äußere Umstände hätten sich verändern müssen für die Leute, dass neue Freude in ihr Leben kommt. Ist das die Art von Freude, oder der Paulus in diesem Brief davon redet, dass sie neu in unser Leben kommen sollen. Jetzt die Leute, die das empfangen haben, den Brief, die Christen in dieser Stadt namens Philippi, denen ist es recht gut gegangen. Sie hatten gute Gründe gehabt, um Freude zu haben an den guten äußeren Umständen. Es ist eine Stadt, die in Griechenland war und im heutigen Griechenland immer noch da, auf dieser roten Linie, das ist die Via Ignatia, das war eine wichtige Handelsstraße, die eigentlich da von dem Hafen aus hast du übers Wasser hüpfen und dann warst du in Italien gewesen, bei Rom, eigentlich die Hauptstadt vom Römischen Reich, und das hat dich durchgebracht bis nach Byzanz, Konstantinopel, das war eine wichtige Handelsroute gewesen. Und so haben wir in Philippi eine ganze Reihe von auch wohlhabenden Leuten gehabt. Wir haben eine Stadt mit so einem typischen Mix von etwa 50% der Bevölkerung sind Sklaven und der Rest sind nicht Sklaven. Und da in dieser Stadt ist etwas ganz Wichtiges passiert. Ungefähr 100 Jahre, bevor der Paulus den Brief schrieb, haben der Octavian und der Mark Antonius haben einen wichtigen Teil eines Bürgerkriegs gewonnen. Die haben gekämpft gegen zwei andere nach dem Tod von Julius Caesar. Und die haben eine Schlacht gewonnen, gerade außerhalb von Philippi. Und der Mark Antonius, das war der, der mit der Kleopatra zusammen war, mit der ägyptischen Prinzessin. Weil 10 Jahre später, also im Jahr 32 vor Christus, hat er und seine Geliebte haben sich das Leben genommen und er ist dann der alleinige Kaiser geworden im Reich. Und wo das passiert ist, hat der Kaiser, der hat sich dann Augustus genannt, das ist einer der wichtigsten römischen Kaiser, hat dann der Stadt Philippi den Status gegeben von einer römischen Kolonie. Die sind anders besteuert worden. Es hat ziemlich viel Vorteil gehabt, wenn man in einer römischen Kolonie sein konnte. Und die Soldaten, die die Schlacht gewonnen haben, die konnten hier wohnen. Die wollte man nicht unbedingt in Rom. Weil in Rom hat man nicht irgendwie eine halbe Armee von Soldaten, die nicht mehr gewusst haben, was anfangen und vorher irgendwie die schlimmsten Sachen gemacht haben. Und so das Pack Soldaten hat man einfach irgendwo anders versetzt. Das war nicht immer zu der Freude der Einheimischen. Aber es hat durchaus auch Vorteile gehabt. Und wir haben hier also eine Stadt, der geht es recht gut. Die Christen in dieser Stadt haben nicht grosse Schwierigkeiten, so wie zum Beispiel in Korinth, wo grosse sexualethische Fragen im Raum gestanden sind. In Philippi hat es ein paar Auseinandersetzungen gegeben, die sehen wir dann im Verlauf von diesen Predigten. Aber wir haben recht Ruhe. Und man könnte meinen, dass die Freude, von dem da dreht ist, in diesem Brief etwas ist, wo sie einfach an den äußeren Umständen haben. Das ist stark am Kaiser gehangen. Der Kaiser Augustus, da eine sehr berühmte Figur von ihm, ist wirklich verehrt worden in der damaligen Welt. Besonders dann, wenn es gut gegangen ist, dann hat man gesagt, der Kaiser ist es, der uns das gegeben hat und uns das gebracht hat. Und man hat so Texte, das ist ein Zusammenschnitt von so Loblieder auf den Kaiser, wo man damals typischerweise und sehr häufig gefunden hat. Er ist ein edler ziviler und militärischer Führer, haben sie gesagt. Er hat es geschafft, oder? Er hat Gerechtigkeit und Frieden in die Welt gebracht. Nicht Gott, nicht Jesus, der Kaiser. Er hat aus seiner eigenen Kasse ganz viele Sachen gemacht und gesponsert, oder? Organisationen, Bauten, Brücken, Spiel und religiöse Feste. Und dann, die Folge von dem ist, sie haben gesagt, darum verehren wir ihn als Kyrios. Das ist ein wichtiges Wort, das werden wir dann noch kennenlernen. Das ist das Wort für Herr. Also der Kaiser ist der Kyrios, ist der Herr von der Welt. Wir schulden ihm unsere Treue und vertrauen ihm als unseren Soter. Das ist der Retter. Also man hat sein Heil im Kaiser gesucht. Ihm, der Herr, der so viel Gutes hineingebracht hat. Und er hat so viel Gutes hineingebracht und viele in der Stadt in Philippi hätten können sagen, jawohl, wir haben Freude am Leben, weil es gut geht im Leben. Die äußeren Umstände sind gut und darum gibt es Freude. Ist das die Art von Freude, die Paulus meint? Schauen wir mal den ersten Vers an. Wir werden sehen, es geht dem Paulus um etwas ganz anderes, eine ganz andere, neue Qualität von Freude. Er stellt sich da vor im ersten Vers und in dem ersten Vers kommen die vier Schlüsselthemen bereits schon zum Ausdruck, wo wir in diesem Brief haben. Er sagt, es schreiben Paulus und Timotheus, Sklaven von Jesus Christus, an alle Gläubigen in Philippi, an alle, die durch Jesus Christus geheiligt sind. Und das erste spannende Wort da ist das Wort Sklave. Jetzt in euren Übersetzungen werdet ihr meistens Diener sehen. Das Wort, das da dahinter steckt, ist das Wort für Sklave. Die einen übersetzen es auch so. Und niemand in der damaligen Welt wäre es jemals in den Sinn gekommen, sich als Sklave vorzustellen, freiwillig. Also wenn ich dir begegne oder, und sage, ah, Sali XY, ich bin der Paul Sklave von, das hat man nie gesagt. Nur wenn man hätte müssen. Was man hätte wollen, ist nicht mehr Sklave sein. Ist irgendwie sich loskaufen oder losgekauft werden und so weiter. Das ist etwas, was man eher versteckt hat. Jetzt der Paulus kommt da und sagt gerade, wir sind Sklaven von Jesus Christus. Und da sehen wir ein erstes wichtiges Thema in diesem Brief und das ist, der Paulus möchte, dass wir neu anfangen zu denken. Wir sollen eine neue Art von Denken entwickeln, aufgrund von der Begegnung mit Jesus Christus. Jetzt bitte, er sagt nicht, wir sollen mehr denken, du musst nicht intellektuell werden, gemäss Paulus, das ist nicht der Punkt, du musst nicht nur zu dem, was du schon weißt, noch zusätzlich ein paar mehr Sachen erfahren. Du weißt A, B und C und jetzt musst du auch noch D lernen. Das ist nicht der Punkt. Sein Punkt ist, du musst eine andere Art von Denken kennenlernen. Nicht mehr denken, sondern anders denken. Und das kommt da bereits schon ganz stark zum Ausdruck. Er sagt Zeug, wo man nur sagt, wenn man vorher umdenkt hat. Und warum sollen wir umdenken? Das hat mit dem Mensch zu tun, Jesus Christus. Jesus Christus hat alles auf den Grund gestellt. Da ist ein Mensch gekommen, und wir mögen uns noch an ihn erinnern, oder, zur Zeit von Paulus. Der ist gestorben, der ist auferstanden und der hat alles reorganisiert. Alles muss völlig unter einem neuen Licht angeschaut und verstanden werden, im Licht vom Kommen, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Und wegen dem soll neue Freude in unser Leben kommen. Freude, die auch unabhängig ist von den Umständen. Weil der Paulus, er schreibt den Brief aus dem Gefängnis. Wir wissen nicht genau wo, aber dem geht es nicht so gut. Wir werden dann auch sehen, es kann sein, dass er kurz vor dem Tod ist in dem Gefängnis. Und er sagt, aber da gibt es eine Qualität von Freude, die nicht davon abhängt, dass mein Partner jetzt endlich artig ist oder dass ich meinen Partner finde oder dass die Krankheit eine Diagnose überkommt. Oder dass der Paul in der Band mitsingen kann, in der Kishona Frauenfeld. Es hängt nicht an den äußeren Umständen, es hängt an dem ab, was er gemacht hat. Und das Schöne, was ich da finde, ist, dass da Denken und Freude, Verstand und Emotionen zusammenkommt. Wir denken ja oft, Verstehen oder ja, etwas Denken, das ist etwas kalt, intellektuelles und Freude ist etwas Emotionales. Aber nein, der Paulus sagt, unsere Freude soll eine denkerische Freude sein und unser Verstehen soll ein freudiges Verstehen sein. Das ist eine wunderbare Kombination und führt uns weiter zu dem, was der Paulus da uns beschreibt. Nämlich, er spricht den Empfänger als Gläubige und Geheiligte an und wir merken da, er spricht sie anders an als Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Was heisst das? Und das ist ganz ein ganz wichtiges Thema in diesem Brief. Christen, die an Jesus Christus glauben, dürfen ein neues Menschsein entdecken. Und das Menschsein, das soll so gelebt werden, dass die beobachtende Welt merkt, da gibt es einen Unterschied. Alles, was da passiert, soll im sichtbaren Umfeld der Öffentlichkeit stattfinden. Wir sollen lernen, Christ sein. Wir sollen lernen, gemeint sein vor der beobachtenden Öffentlichkeit, sagt der Paulus. Jetzt beobachtet uns heute die Öffentlichkeit als Christen, als Gemeinde. Ja, wenn ein Skandal passiert, natürlich. Letzte Woche kam Frankreich 300.000 Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche. Katastrophe. Und unsere Herzen gehen aus zu allen Betroffenen. Und unsere Herzen gehen übrigens auch aus zu allen, darf man das sagen? Täter. Ihnen gilt das Evangelium auch. Ganz etwas Wichtiges. Und da merkt man bereits schon, dass es darum geht, anders als Ganze anzugehen. Und wir beten für so Sachen. Was da einfach der Fall ist, ist, dass sobald so etwas Krasses passiert, die Öffentlichkeit gerade aufs Christentum springt. Und da gibt es einen Artikel. Oder? Und wir wünschten uns, dass wir nicht für solche Sachen bekannt würden. Die ersten Christen, die haben das andere Menschsein so gelebt, dass es zu einer Wahrnehmung gekommen ist von den Christen in der Öffentlichkeit. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Ein Kaiser, ein paar Jahre später, schreibt Folgendes. Der regt sich auf über die Christen. Und es ist spannend, warum. Er sagt, es ist eine Schmach, wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss. Es ist darum gegangen, dass die Juden, die haben für die eigenen Juden gesorgt, wenn sie Hunger hatten, wenn sie Not hatten. Und jetzt redet er über Christen. Während die gottlosen Galiläer, das sind Christen gemeint, neben den ihren, also die schauen für die eigenen Leute, auch noch die unsrigen ernähren. Die unsrigen aber der Hilfe von unserer Seite offenbar entbehren müssen. Und der Kaiser hat da dann quasi ein Hilfsprogramm auf die Beine gestellt. Er hat gesagt, wir Römer, wir müssen schauen für unsere eigenen Kranken. Warum? Weil Christen schauen unseren Kranken und das soll nicht sein, oder? Und man sieht ja, dass Christen, die haben einen Ruf gehabt. Nämlich, das sind Leute, die sogar den Armen und den Hungrigen und den Kranken und den Schwachen von ihren Feinden geschaut haben. Das wäre eine coole Schlagzeile, findet ihr nicht auch, wenn wir mal irgendwann mal in 5 oder 10 Jahren in den Medien hätten, krass, die Christen lieben ihre Feinde. Irgend so etwas hätte dann statt so einen Skandal. Also, wir haben hier in dem ersten Vers schon, das werden wir genau sehen in dem ganzen Brief, eine neue Art von Menschsein. Und das Menschsein soll gelebt werden im Auge der Öffentlichkeit. Das soll wahrgenommen werden. Und wie das gelingt, werden wir heute entdecken. Es gibt noch ein 4. Thema, nicht nur neues Denken, neue Freude und neues Menschsein, sondern der Paulus schreibt an alle Gläubigen und Geheiligten. Was ist da wichtig? Wir haben in diesem Brief 2 Sachen, die immer zusammengedenkt werden müssen, nämlich Einheit und Heiligung. Zusammengehören, zusammenbleiben und so leben, wie es Jesus gedacht hat. Die beiden Sachen, Einheit und Heiligung. Und der Paulus sagt, wir müssen beides haben in der Gemeinde. In meiner Erfahrung ist es sehr einfach, das eine oder das andere zu leben. Es ist sehr einfach, als Christen zusammenzukommen. Und wir sind einfach zusammen, wir haben es gut, egal wie wir leben. Oder? Niemand schaut an, wer wie lebt. Wir haben es einfach gut und wir nennen uns Christen und wir haben ein Fest miteinander. Das ist einfach. Einheit ohne Heiligung, das ist relativ einfach. Aber Heiligung ohne Einheit ist auch relativ einfach. Wenn ich irgendwie lebe und ich bin anderer Meinung wie du und ich finde da nicht richtig, was du machst, dann trennen wir uns einfach, oder? Du startest deine eigene Gruppe, deine eigene Kirche und ich mache es so. Also Heiligung ohne Einheit, das ist auch einfach. Und der Paulus sagt, nein, ihr müsst beides miteinander leben. Ihr müsst Einheit leben mit dem, dass auch ganz unterschiedliche Gruppen zusammenkommen in eurer Gemeinde. Das ist ein ganz spannendes Thema für uns in unserer heutigen Zeit. Und so haben wir die 4 Themen. Neues Denken, neue Freude, neues Menschsein und neue Art von Gemeinschaft. Fließt alles in diesen Brief. Und der Brief hat etwa eine 5-teilige Struktur, könnte man sagen. Eine sehr persönliche Einführung, wo der Paulus sagt, wie fest, dass er die Gemeinde liebt. Er redet so persönlich wie kaum an einem anderen Ort. Leset das einmal. Und dann gibt es den ersten Hauptteil und dann kommen persönliche Infos von ihm. Und du hast das Gefühl, wenn du andere Briefe von Paulus kennst, jetzt ist er dann gerade fertig mit dem Brief. Und das könnte damit zu tun haben, dass er im Gefängnis war und es geheißen hat, du, vielleicht überlebst du mal nicht. Wir tun mal entscheiden. Und dann hat er gefunden, gut, ich muss den Brief abschliessen. Und dann hat es geheißen, nein, hast du noch ein paar Tage mehr. Und dann hat er noch ein bisschen weitergeschrieben. Also es sieht fast aus, wie wenn es nur der Teil gewesen wäre ursprünglich und dann hat er noch weitergeschrieben. Und dann ein zweiter Hauptteil und ein Abschluss. Und wir werden uns heute und nächste Woche vor allem auf den ersten Hauptteil konzentrieren. Weil aus dem heraus fließt eigentlich die ganze Kraft, die wir hier in diesem Brief finden dürfen, sehen. Und der erste Hauptteil ist wunderbar strukturiert und gestaltet. wie so in einem V. Es fährt an mit 3 Versen über das öffentliche Zeugnis der Gemeinde. Und dann, die nächsten Vers, Kapitel 2, 1 bis 5, redet über die Einheit der Gemeinde. Und dann, in der Mitte von dem Textteil, haben wir ein berühmtes Lied oder ein Gedicht über Jesus, ein sogenannter Christus-Hymnus. Das steht im Zentrum. Und dann ist spannend, wenn du dann weiterliest, redet er wieder über Gemeinde, aber jetzt nicht über die Einheit, sondern über die Heiligung. Und dann redet er am Schluss von dem Teil wieder über das öffentliche Zeugnis. Und das muss so gestaltet sein. Weil der Paulus zeigt uns, wir haben kein öffentliches Zeugnis, wenn es nicht eine Einheit gibt in der Gemeinde. In der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde damals, ist etwas passiert, was für die damalige Gesellschaft völlig undenkbar war. Männer und Frauen haben im gleichen Anlass teilgenommen. Sklaven und Freie, verschiedenste ethnische Gruppen, das war undenkbar. Die haben etwas gemacht, was völlig revolutionär war. Und sie haben eben das aus gutem Grund gemacht. Sie wollten sagen, mit dem, dass wir aus allen Hintergründen zusammenkommen als Christen, proklamieren wir die Herrschaft von Jesus über die ganze Welt. Und wir bringen das zum Ausdruck, dass Leute mit ganz anderen Ideologien, ganz anderen ethnischen Hintergründen oder Situationen in der Gesellschaft, Freie und Sklaven, wir kommen alle zusammen und wir anerkennen Jesus als den Herr. Die Einheit der Gemeinde hat gesagt, wir deklarieren, Jesus ist der Herr über die ganze Welt. Und das ist ein wichtiges öffentliches Zeugnis über das, wer Jesus Christus ist. Also ohne Einheit kein Zeugnis. Und gleichzeitig ist die Heiligung. Sie haben gesagt, wir leben eine neue Art von Menschsein, wegen dem, was Jesus gemacht hat. Damit die Öffentlichkeit sieht, es gibt eine andere Art von Leben. Das haben wir gesehen in dieser Aussage von dem Kaiser. Die Christen, die haben irgendetwas, was wir sonst nicht haben. Und diese neue Art von Gemeinschaft und Freude und Denken und Menschsein, das ist es, was nötig ist, damit die Öffentlichkeit auf die richtige Art und Weise auf uns aufmerksam wird. Und das Ganze ist nur möglich, wenn Jesus Christus im Zentrum ist. Warum tut der Paulus Jesus ins Zentrum? Weil nur wenn Jesus im Zentrum ist, ist die Einheit und Heiligung möglich, die im Rahmen der Öffentlichkeit sichtbar sein soll. Also die Hauptbotschaft von diesem Brief wird in der Struktur des Textes wunderbar gezeigt. Und wir sehen das, wenn wir jetzt hier den allerersten Vers von diesem Teil lesen, dann sehen wir da, auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Jetzt, wenn ihr eure Übersetzungen lest, werdet ihr meistens sehen, ihr müsst der Botschaft von Jesus würdig leben. Würdig heisst so leben, dass es in der Öffentlichkeit passend ist. Passend zu was? Der Botschaft von Jesus. Da, was hier im Zentrum ist. Also es geht stark darum, von Jesus her so zu leben, damit etwas öffentlich sichtbar wird. Und das ist auch unsere Aufgabe als Christen. Wie leben wir von Jesus her so, dass in der Öffentlichkeit Jesus sichtbar wird? Oder da haben wir am Schluss von dem mittleren Teil, lesen wir Folgendes, entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Merkt ihr da? Da geht es also ums Denken, um die innere Haltung, um die innere Einstellung. Die soll neu werden bei uns, die an Jesus glauben. Und wie soll sie sein? Sie soll sein, wie wir es in diesem Lied jetzt dann entdecken. Okay? Und in diesem Lied innen, und das hat mich so bewegt in den letzten Wochen, in diesem Lied innen gibt es auch eine Mitte. Gibt es auch eine V-Form. Und in der Mitte von diesem Lied ist was? Jesus am Kreuz. Das ist der Vers 8, mitten in dem innen. Er, Jesus, erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und der Paulus sagt da wirklich, das Kreuz von Jesus ist das absolute Zentrum von dem, wie es Christsein und Gemeinschaft soll gestaltet sein. Die Chinesen haben ein Zeichen, das aussieht wie ein Kreuz. Das ist das chinesische Zeichen für Mitte. Es sieht aus wie ein Kreuz. Und das Reich von der Mitte, das ist ein chinesisches Reich, das viele Jahrtausende war, wird mit diesem Symbol gezeigt. Also das war die Mitte der Welt aus ihrer Sicht. Und die haben gesagt, links von uns ist irgendwie Osten und Westen und oben und unten an uns, Norden und Süden und so. Alles war orientiert an dieser Mitte. Und der Paulus macht eigentlich genau so etwas. Er tut Christus in die Mitte und nicht nur Christus, sondern das Kreuz. Warum? Weil von dort aus muss die ganze Kraft kommen, wo unser Leben prägt. Und er sagt, alles andere ist links, rechts, oben und unten. Wir müssen alles vom Kreuz her anfangen, verstehen und leben. Das ist das, was er sagt. Und wir schauen jetzt einfach das Lied an. Das ist so schön, dass das ein Lied ist. Oder er geht nicht her jetzt und sagt, Jesus ist ja so gewesen, Jesus ist so gewesen, so ein bisschen wie ein Lehrtext, sondern er bringt das Gedicht. Er bringt das Lied. Warum? Ich glaube, weil das, was wir jetzt dann werden sehen bei Jesus, das sollte eben nicht nur unser Denken anregen, sondern auch unsere Freude wecken, unseren Lobpreis. Es sollte uns zum Arbeiten bewegen. Und der Text ist wirklich so etwas wie ein Blitz. So ein Blitz, der alles rundum hell macht. Wenn wir an Gott denken, ist es manchmal so schwierig zu wissen, wie ist denn Gott? Es ist so schwer zu verstehen. Und ich habe jetzt so einen kurzen Clip von so einem Blitz. Und der Blitz, wenn du das schon mal erlebt habt in der Nacht, oder? Das ist ganz dunkel, überall rundherum. Und der Blitz, da siehst du plötzlich alles ganz klar. Wenn der Blitz nicht wäre, wäre es dunkel. Und es ist so dicht und voller Energie. Und der Text, den wir jetzt miteinander anschauen, der ist auch so dicht und so voller Kraft und Energie. Wir können ihn eigentlich nur kurz an der Oberfläche anschauen. Aber es ist wirklich so ein Blitz, der das Wesen Gottes zum Aufleuchten bringt. Jetzt gehen wir in das Lied rein. Wir haben die Vers 6 bis 11 und es gibt auch die V-Form. Jede Seite entspricht einander und alles ist aufeinander aufgebaut und in der Mitte ist das Kreuz. Und der Vers 6 tönt so, jetzt wird also Jesus beschrieben. Die erste Strophe von diesem Gedicht oder von diesem Lied. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Da haben wir ein griechisches Wort, Harpagmos, das sehr selten ist, das schwierig ist zum Verstehen. Die einen haben übersetzt, Jesus hat sein Gleichsein mit Gott aufgegeben und ist Mensch geworden, so quasi wie wenn er nachher nicht mehr Mensch wäre und dann bei der Auferstehung irgendwie wieder oder bei der Auffahrt wieder Gott wird. Das ist so die eine Idee. Das passt eigentlich nicht zu dem Text, den wir da haben. Vielmehr müssen wir da verstehen, dass so wie es jetzt da übersetzt ist, Jesus hat ganz viel Macht gehabt. Ganz viele Möglichkeiten. Und das hätte er können zu seinen eigenen Vorteilen nutzen, aber genau das macht er nicht. Jetzt, der Kaiser, der hat seine Macht wie gebraucht? Der hat es natürlich immer zu den eigenen Nutzen gebraucht. Der hat zum Beispiel geschaut, dass seine Kollegen steuerbegünstigt sind und dass, wenn er stirbt, sie ganz bestimmte Sachen überkommen. Der Kaiser hat seine Macht zu seinem eigenen Vorteil genutzt. Und wir haben, wenn wir das anschauen, wenn ein Jude so etwas gelesen hat, dann hat er immer ganz viele alttestamentliche Texte gehört. Und wir haben einen Mann in der Bibel, der auch sein wollte wie Gott, und es ist dann schief gekommen. Wer ist das? Das ist der allererste Mensch, der Adam. Der hat eigentlich wie so gegriffen, nach auf gleicher Stufe zu kommen wie Gott auf eine Art, das gleiche Wissen wie er, und dann ist es schief gekommen. Was wir hier haben, ist ein Lied über Jesus, wo Jesus als ein Gegenentwurf zu Adam zeigt. Und Jesus korrigiert und heilt alles, was durch den Adam als schief hineingekommen ist in die Welt. Und das Kennzeichen von dem Jesus ist, er nutzt die Macht, die er hat, nicht zu seinem eigenen Vorteil. Im nächsten Vers 7 wird das konkretisiert. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Die meisten Übersetzungen sagen Diener, das Wort ist Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Darum sagt der Paulus, Und er tut im ersten Vers sagen, ich bin so ein Sklave wie Jesus. Ich will mich anfangen, so anschauen, wie Jesus sich gesehen hat. Jetzt, ich habe überlegt, was könnte echt für uns, in unserer Kultur, etwas vom Schlimmsten sein, wie man sich selber könnte bezeichnen, von der sozialen Annahme her. Ich gebe keine Antwort, überleg es mal. Das ist das Wort, das vielleicht da wird stehen. Das ist das Wort, das vielleicht der Paulus würde sagen, braucht das, um euch selber zu bezeichnen. Also, das Umdenken ist da wichtig. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Da klingt jetzt genau das vom Adam an. Jesus ist Mensch geworden, wie der Adam Mensch war, aber eben gleich anders. Jesus ist ein Gegenentwurf, er bringt eine neue Art von Menschsein. Lasst euch inspirieren von dem. Nehmt das auf, die Vision. Es geht im Christentum bei weitem nicht einfach nur darum, Regeln herauszugeben, lebt so und lebt nicht so, sondern die Regeln, Gebote Gottes sind Hinweise darauf, auf das neue Menschsein, so wie es gedacht wäre. Und dann im Vers 8, im ersten Teil, kommt es dann, er erniedrigte sich noch mehr, im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Jesus war gehorsam, der Adam war ungehorsam. Israel war ungehorsam. Alle Menschen sind ungehorsam. Jesus Christus bringt einen Gegenentwurf und sagt so, wer es eigentlich denkt. Und er stirbt. Und er stirbt eben nicht einfach nur als Mensch, sondern er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Römische Bürger konnten nicht gekreuzigt werden. Nur Verbrecher und Sklaven. Jesus stirbt, der schlimmste Tod von damals. Die Kreuzigung, das war da, wo die Kaiser brauchten, um zu zeigen, wie unglaublich mächtig sie sind. Es ist das par excellence Beispiel, um zu sagen, wir haben Macht, mit den Menschen zu machen, was wir wollen. Das ist das Zeichen von der Macht des Kaisers. Und Jesus stirbt nicht einfach nur irgendwie, sondern er stirbt am Kreuz als ein Verbrecher. Da wird also das Machtzeichen vom Kaiser wird auf den Kopf gekehrt. Und Jesus nimmt das auf in sich. Und diese Einstellung sollen wir, sagt der Paulus, übernehmen. Er stirbt wie ein Verbrecher. Und der Paulus sagt, entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Liebe Christen in Philippi, liebe Christen, die in der Kishona Frauenfeld gerade am Hören sind, entwickelt die gleiche Einstellung, wie Jesus sie da zum Ausdruck bringt. Gellet, wir haben alle Macht. Wir haben Macht als Männer, als Frauen, als Berufsleute. Wir haben Macht, je nachdem, wo wir in der Gesellschaft stehen. Wir haben Macht als Europäer. Wir haben Macht als Ausländer, wir haben Macht als Junge, Alte und so weiter. Wir haben finanzielle Macht, wir haben ganz viel Macht. Wie nutzen wir diese Macht? Wie nutzt du deine Macht? Nutzt du sie wie Jesus? Nicht zu deinem Vorteil, sondern für die anderen. Wenn die Gemeinde anfängt, so leben, das wird sich umsprechen. Auf eine völlig andere Art, wie vielleicht auch mal jetzt im Moment in den Medien sehen. Und wir sehen da auch, dass Leid ein Teil vom Weg als Christ kann sein. Der Paulus sagt, es gibt Freude trotz dem Leid, trotz dem schwierigen Weg, wo wir manchmal werden haben in unserem Leben und vielleicht auch wegen unserem Glauben werden haben. Aber wenn wir da ankommen, geht es eben einen wieder rauf. Und wenn wir in Vers 9 gehen, werden die krassesten Sachen über den gleichen Mensch Jesus Christus gesagt, wo wir hier jetzt kennengelernt haben als einer der Demütigsten. Da heisst es, deshalb, also weil Jesus den Weg gegangen ist, hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jetzt, da werden jetzt Sachen gesagt über einen Menschen, der rumgelaufen ist unter uns, wo man bei den Juden einzig und allein für eine Person hat er verbrauchen, nämlich für wer? Der Schöpfergott vom Alten Testament. Du hast nur einem dürfen Ehre geben, Gott. Gott sagt, ich will, dass ihr mich arbeitet und sonst nichts. Das wäre Götzendienst, wenn ihr etwas anderes würdet arbeiten. Die Ehre beanspruche ich für mich. Und jetzt fährt der Text an, Zeug über Jesus Christus sagen, wo im Alten Testament man nur über Gott hat dürfen sagen. einzig und allein ihm. Zum Beispiel, dass er den höchsten Namen überkommt. Und da sehen wir die Sicht der ersten Christen. Er hat gesagt, der Mensch, der rumgelaufen ist, das ist niemand anders als Gott selber, der da bei uns war. Und bitte stellt euch das einmal vor, der Schöpfer der Welt wird Mensch und geht diesen Weg. Das ist unfassbar herrlich und schön. Das ist wie der Blitz, der das Wesen Gottes zum Aufleuchten bringt. Im Vers 10, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Also merkt ihr, da gibt es ein Zeugnis in alle Dimensionen rein. In die Öffentlichkeit, in die unsichtbare Welt, in die Welt, in die Unterwelt, also wo die Verstorbenen sind, überall her soll etwas ausstrahlen. Und es ist der Name von Jesus. Jetzt, wenn Juden an Namen denken, denken sie oft an die Begegnung von Mose am brennenden Dornbusch, wo der Mose Gott fragt, was ist dein Name? Und die Antwort war, ich bin der ich bin, so auf Deutsch übersetzt. Und da wird der Name auf Jesus gelegt. Das ist unglaublich. Das ist etwas vom Radikalsten, was man nur hätte denken können als Jude. Jetzt, in den östlichen Religionen ist ja alles göttlich, gell? Da wäre das einfach logisch gewesen, um das zu sagen. Aber im Judentum passiert da Undenkbares. Also ein Blitz ins Wesen Gottes hinein. Und dann, da ein... Nein, ich gehe weiter. Wenn wir auf den Vers 11 gehen, heisst dann, alle werden anerkennen, dass Jesus der Kyrios, da haben wir jetzt das Wort, der Herr ist. Und werden damit Gott, Theos, dem Vater die Ehre geben. Da sehen wir, dass während wir im Alten Testament vor allem einfach Gott haben, wird da jetzt ein Unterschied gemacht zwischen Jesus, wo die Herrschaft, also wo die Herrlichkeit Gottes zugesprochen bekommt, und wo man sagt, er ist der Kyrios, er ist der Herr und Gott der Vater. Wir sehen innerhalb vom Christentum die Entwicklung zu der Dreieinigkeit Gottes. Da sind nicht zwei Götter vorhanden, das ist ein Gott, wo sich zeigt in Jesus Christus. Und das ist natürlich bewusst auch ganz klar ein Gegenentwurf gegen den Kaiser. Gegen alle menschlichen, angeblichen Herren und Ritter der Welt. Die Christen haben gesagt, es gibt Heil nur an einem Ort. Und es gibt nur einen Herr, und das ist der Kyrios Jesus Christus. Und so haben wir zusammenfassend, was das für uns heissen soll. Wir sollen die gleiche Einstellung aufnehmen. Und im 1. Petrus haben wir eine gute Zusammenfassung von dem, was das für uns heisst. Unterstellt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur richtigen Zeit in die Höhe heben kann, sagt der Petrus. Also wir als Christen sollen die gleiche Demut entwickeln, und unser Leben so leben wie Jesus. Und dann wird Gott uns zu seiner Zeit erhöhen, wie er mit Jesus gemacht hat. Das, was mit Jesus passiert, das soll auch mit dir und mit mir passieren. Das ist das, was wir da sehen. Und diese Einstellung, die sollen wir übernehmen. Das ist übrigens der Weg der Taufe. Mit Jesus eins werden, mit ihm sterben und mit ihm in die Herrlichkeit aufgehen. In der Taufe wird die unglaubliche Dichte wunderbar symbolisch zum Ausdruck gebracht. Wenn du nicht tauf bist, überlegst du das. Nächstes Jahr werden wir wieder taufen haben. Also wunderbar. Und das heisst, dass, und jetzt kann ich, bitte ich dich, mir das Kreuz zu bringen, das heisst, christliche Gemeinschaft, die muss kreuzförmig sein. Vielen Dank. Der Text, die Bibel, der Paulus, tut ins Zentrum von dem Text tut das Kreuz. Und christliches Leben, unsere Freude, unser Denken, unsere Gemeinschaft, unser Zeugnis, muss wie die Form vom Kreuz haben. Es soll kreuzförmig werden. Wenn ist es kreuzförmig? Denn wenn wir die Macht, die wir haben, nicht zu unserem eigenen Vorteil nutzen, sondern zum Vorteil von anderen. Und darum schicke ich euch mit dieser Frage heim. Und du kannst die nächste Folie bringen. Wo nutze ich meine Macht zu meinem eigenen Vorteil in meinem Leben? Wir haben alle Macht. Geh einmal bewusst durch diese Woche durch und schau, wie du sie nutzt. Der Text ist eine Einladung, dass du dein Leben kreuzförmig lassen werden, den Jesus-Stil entwickelst. Dein Leben anfängst, wenn ich seinen Titel auf dem Zettel gebracht habe, von der Jesus-Seite her anfängst anschauen und auch leben. Unsere Gemeinschaft als Gemeinde, als Kishona Frauenfeld, als Neulandkirche, aber auch von der Christenheit, die muss kreuzförmig werden, wenn unser Zeugnis Einheit haben und Heiligung, sodass Jesus Christus auch zum Ausdruck kommt in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft und die Schlagzeilen sich ändern. Unsere Gemeinschaft muss kreuzförmig werden und wir gehen mit dieser Frage weiter. Wir werden nächsten Sonntag werden wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was das praktisch auch heissen kann. Aber es muss alles von da aus fliessen. Und wir sind jetzt eingeladen, den Jesus anzubeten. Wir haben Lieder vorbereitet, wo du jetzt einfach kommen kannst und kannst sagen, Jesus, ich will dich nochmal sehen. Und ich will dich ins Zentrum nehmen.